Gnade sei mit euch. Und Liebe von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie wunderbar ist es, wenn wir uns auf Gottes Gnade besinnen können. Damit beginnt der Psalm 107. Loblied auf Gottes Gnade. Preist den Herrn, denn er ist gut. Ewig währt seine Gnade. So sollen sprechen die Erlösen des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Feindes und die er aus den Ländern gesammelt hat, vom Aufgang und vom Niedergang, vom Norden und vom Meer. Ewig währt seine Gnade. Damit sind wir am Knackpunkt des christlichen Glaubens angelangt. Nicht ich erlöse mich, sondern Gott erlöst mich. Gnade heißt, alles, was fürs Leben entscheidend ist, kommt nicht aus mir von innen, sondern wird mir von außen geschenkt. Gnade heißt, alles, was ich brauche, um vor Gott bestehen zu können, aber auch alles, was ich in dieser Welt benötige, ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Es ist eine gewaltige Zusage. Sie wird dann in Frage gestellt, wenn das Leben nicht mitspielt. Wenn es nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren könnte. Und in diesem Psalm wird das anhand von 4 typischen Lebenssituationen beschrieben. Es sind typische Formen von Bedrängnis, wie Menschen sie erleben. Damals, vor 2000, 3000 Jahren und heute. Und der Psalm beschreibt, wie Gott in dieser Bedrängnis eingreift und rettet. Und das in höchster Dichtkunst. Ich mute euch heute den ganzen Psalm zu. 43 Verse. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal so viele Verse im Gottesdienst gelesen haben. Also das dauert ganz, ganz lange, aber irgendwann, es gibt ja Chiller Kaffee. Die 4 Strophen, die 4 ersten Strophen sind alle gleich aufgebaut. Zuerst wird die Bedrängnis beschrieben. Dann kommt der Schrei in der Not. Dann die Hilfe Gottes und dann die Aufforderung zum Gotteslob. Sie werden es sofort merken, wenn Sie dann die Texte hören. Und es ist auch optisch dargestellt mit den kursiven und fetten Teilen, die wie Refrains sich durch den ganzen Psalm ziehen. Ich wünsche mir, dass wir aber nicht nur technisch bei diesem Psalm stehen bleiben, sondern dass wir uns mit hineinnehmen lassen, dass wir selber unsere Bedrängnis und Not erleben können, erfahren können, erkennen können, dass wir zum Herrn schreien um Hilfe, dass wir seine Gnade erfahren und dass wir ihn dafür loben. Wir schauen uns diese 4 Strophen genauer an. Bei der 3. bleiben wir dann etwas länger stehen. In Vers 3 ist davon die Rede, dass Gott die Erlösten sammelt aus 4 Orten: Aufgang und Niedergang, Norden und Meer. Diese 4 Stichworte geben auch den Zusammenhang dieser 4 Strophen. In diesen 4 Strophen werden nämlich diese Situationen aus Aufgang und Niedergang, aus Norden und Meer wieder aufgegriffen. Jetzt hören wir die 1. Strophe. Raphael liest sie uns.
Sie irrten umher in der Wüste, auf verödetem Weg, fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, waren hungrig und durstig, und ihre Seele verzagte in ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er befreite sie aus ihrer Bedrängnis und führte sie auf dem richtigen Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen, denn er hat die lechzende Seele gesättigt und die hungrige Seele mit Gutem gelabt.
Strophe 1. Gott sättigt den Hungrigen. Beschrieben wird die Erfahrung aus dem Aufgang, dort wo die Sonne aufgeht, aus der Sicht des Lesers ist das der Osten, der Ort der Wüste. Beschrieben wird die Wüstenerfahrung. Es war ein Teil der Erfahrung des Volkes Israel zwischen Ägypten und dem verheißenen Land. Und beschrieben wird diese typische Wüstenerfahrung als Hunger. Hungrig und durstig und die Seele verzagt. Ist das deine Bedrängnis? Dass du innerlich in einer Wüstenzeit stehst? Dass du innerlich am Verdursten und Verhungern bist? Dass du dich am Leben nicht freuen kannst, sondern deine Seele verzagt? Und du sorgst dich darum, wie du das Leben bewältigen kannst? Du hast das Gefühl, immer nur geben zu müssen und bist ausgebrannt und leer. Und du rennst und rackerst und suchst von Stadt zu Stadt, ob es etwas gibt. Und das Herz wird trotzdem nicht voll. Du suchst hier und da, wo du Nahrung findest, und du versuchst, die Leere irgendwie zu stillen. Dann mach es wie im Psalm. Dann schrei zum Herrn in deiner Not. Da heißt es nichts, dann piepst zum Herrn in deiner Not. Dann schrei zum Herrn in deiner Not. So darf man den Psalm auch lesen. Also, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und er befreite sie aus ihrer Bedrängnis. Weshalb? Weil das die Gnade Gottes ist, dass er deine Seele kennt, dass er weiß, wo du nach Nahrung lechzt, dass er weiß, wo du hungerst und dürstest und wo du innerlich nicht genug kriegst. Und wenn du schreist zu Gott, dann iss aber dann auch, was er dir gibt. Dann sättige dich an dem, womit er dich beschenkt. Dann sättige dich an seinem Wort, indem du den Tag mit deinem Bibelwort eröffnest, indem du ein Lied auf den Lippen mitträgst. Wir haben heute schon einige so wunderschöne Lieder gesungen, die man gut in die nächste Woche mit hineinnehmen kann, indem du den Tag mit deinem Gebet startest und endest. Gott sättigt den Hungrigen. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Denn er hat die lechzende Seele gesättigt und die hungrige Seele mit Gutem gelabt. Wir hören die zweite Strophe von Peter.
Die in Dunkel und Finsternis saßen, gefangen in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes getrotzt und verachtet haben den Ratschluss des Höchsten. Ihr Herz beugte er durch Mühsal, sie strauchelten und keiner war da, der half. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihrer Bedrängnis. Er führte sie heraus aus Dunkelheit und Finsternis und zerriss ihre Fesseln. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Denn eherne Türen hat er zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen.
Gott befreit den Gefangenen. Nach der Erfahrung der Wüste des Aufgangs geht es zur Erfahrung des Untergangs, dort wo die Sonne untergeht, dort wo es dunkel und finster ist, im Kerker, in der Sklaverei, dort wo man gefesselt und gebunden ist, die im Dunkel und Finsternis saßen, gefangen in Elend und Eisen. Und weshalb? Weil sie den Worten Gottes getrotzt haben. Es ist die Erinnerung natürlich an die Sklavereierfahrungen, die das Volk Israel in verschiedener Form tun musste. Es ist aber auch an die individuellen Erfahrungen erinnert, die dazu führen, dass man sich in eine selbstverschuldete Abhängigkeit bringt. Ist das deine Bedrängnis? Dass auch du dich in eine fremde Abhängigkeit gebracht hast? Seht, es ist ganz einfach, wer von Gott unabhängig sein will, wird allzu schnell abhängig von anderen Mächten. Du bist gefangen in einer Sucht und du merkst, sie beherrscht dich und nicht du sie. Du bist gefangen in einer Lüge. Das Bild, das du nach außen abgibst, entspricht nicht dem, wer du eigentlich bist. Und du musst viel investieren, um dein Image aufrechtzuerhalten. Wehe, jemand könnte dahinter sehen. Und du bist gefangen in einer Lieblingssünde und pendelst zwischen guten Vorsätzen und Niederlagen, wie es einem als Vater geschehen kann. Wie wir es gehört haben, wie es die Realität des Lebens mit sich bringt. Du bist gefangen im Zwang, erfolgreich sein zu müssen, getrieben von einer Leistungsgesellschaft, nach der es immer aufwärts, immer mehr, immer besser gehen muss. Man darf und kann nie zufrieden sein. Ist das deine Bedrängnis? Dass du merkst, dass da die Fesseln sind, das Eisen, das bindet? Dann schrei zum Herrn in deiner Not. Denn das ist die Gnade, dass er die Fesseln kennt, die dich binden. Und das ist die Gnade, dass er die Macht hat, diese Fesseln zu lösen. Er kennt, was im Dunkeln geschieht und was nicht ans Licht gebracht werden will. Dann lass dich von ihm befreien, indem du vor Gott deine Gefangenschaft eingestehst, indem du deine Not beim Namen nennst. Und unter Umständen kann es dann auch dran sein, vor Gott eine Gefangenheit auszusprechen, auch in Gegenwart von Menschen, von einem Mitmenschen, von einem Bruder oder Schwester in Christus, der einem zum Beichtbruder und zur Beichtschwester wird. Seine Macht ist mehr als genug. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen, denn eherne Türen hat er zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Wir kommen vom Aufgang über den Niedergang nun zur Strophe des Nordens, die dritte Strophe, Röbilissi uns.
Die Toren wurden geplagt um ihres sündigen Wegs und ihrer Vergehen willen. Jede Speise wurde ihnen zum Abscheu und sie gerieten an die Pforten des Todes. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus ihrer Bedrängnis. Er sandte sein Wort und heilte sie und bewahrte sie vor ihren Gräbern. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Opfer des Dankes sollen sie darbringen und jubelnd seine Werke verkünden.
Gott sättigt den Hungrigen, erste Strophe. Zweite Strophe, Gott befreit den Gefangenen. Und wir kommen zur dritten Strophe, Gott heilt den Geplagten. Der Norden ist für das Volk Israel häufig die Quelle des Unheils. Aus dem Norden drohen die Feinde. Vom Norden her kommt das Gericht über die Könige Israels, die ihr Vertrauen nicht auf Gott gesetzt haben. Sie sind diejenigen, die hier Toren genannt werden. Nämlich Toren deshalb, weil sie ihr Vertrauen nicht auf Gott gesetzt haben, sondern auf sich selber. Weil sie so sündige Wege gegangen sind und von Gott abgefallen sind. Und die Folge ist, dass man überrannt wird von dem Feind aus dem Norden und dass das zur Bedrängnis kommt, zum Verlust der Lebensfreude. Jede Speise wurde ihnen zu Abscheu und sie gerieten an den Pforten des Todes. Hier sind die Geplagten. Es ist die Rede von Menschen, und könnte das deine Bedrängnis sein, die einmal ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben? Und jetzt ist dieses Vertrauen verloren gegangen. Und du merkst, wie es an dir nagt. Du merkst, dass das innerlich nicht mehr stimmt und das macht das Herz krank. Und du kannst dich am Leben nicht mehr richtig freuen. Alles, was dir gegeben wird, schmeckt schal und bitter. Du kannst dich am Wort Gottes nicht mehr freuen, du kannst dich an der Gemeinschaft mit Mitchristen nicht mehr richtig freuen und es macht dich krank in der Seele und vielleicht auch am Leib. Dann schrei zum Herrn in deiner Not, denn das ist seine Gnade. Er lässt die Toren nicht im Stich. Er weiß, wie es ist, wenn die Speise zum Abscheu wird. Und er hat die Kraft zu heilen. Wie heilt er? Und da bleiben wir noch einen Moment stehen. Er sandte sein Wort und heilte sie. Was hier beschrieben wird, ist die Mission Gottes. Mission heißt Sendung. Gott sendet. Was sendet er? Er sendet sein Wort. Das heißt, für uns Menschen ist es Gottes Gnade, dass er nicht schweigt, sondern dass er spricht. Da erfahren wir die Hilfe, wo wir uns unter dieses göttliche Reden stellen, wo dieses göttliche Reden uns trifft. Es ist die Gnade, dass das heute gilt, dass Gott sein Wort auch heute sendet und Gott so als Redender zu uns kommt, zu dir kommt. Es ist sein Wort, das uns heilt, sein Wort, das uns gesund macht, sein Wort, das uns aus der Torheit herausreißt, dass wir wieder klar sehen und klar gehen können. Auf vielerlei Weise hat Gott gesprochen, so schreibt es der Schreiber des Hebräerbriefes. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und in der Offenbarung und Sendung seines Sohnes hat er unübertroffen zu uns gesprochen und uns gesagt, ich, Gott, will bei dir, dem Mensch, sein, in deiner Not. Ich lasse dich nicht allein. Ich komme zu dir, um dir zu helfen und dich zu erlösen. Und so haben es auch die Menschen erkannt, wie Petrus, der dann zu Jesus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Es sind diese Worte, und man merkt das sofort, dass das Worte sind, die nicht nur über das ewige Leben sprechen, sondern die ewiges Leben vermitteln. Die nicht nur ein Lehrvortrag sind, wie das ewige Leben aussieht, sondern dass man merkt, wenn wir diese Worte hören, dann weckt das etwas in uns, dann löst das in uns auf, dann haben sie die Kraft, uns innerlich zu bewegen. Es ist die Einsicht, diese grundchristliche Einsicht der Gnade, nämlich dass das, was uns hilft, man sich nicht selber sagen kann. Gott sendet sein Wort. Er sendet es auch dir, wenn du es schon lange kennst, weil, so lautet ein Sprichwort, das Wort, das mir hilft, kann ich mir nicht selber sagen. Und seht, das stimmt. Das geht auch mir in meinem Christsein so. Dieses befreiende und erlösende Wort, selbst wenn ich es weiß, muss ich es hören aus dem Mund meiner Schwester, aus dem Mund meines Bruders. Deshalb ist es gut, wenn du nicht einfach allein in der Bibel liest. Es ist gut, wenn du die Worte von Mitbrüdern und Mitschwestern hörst, in der Predigt, in der Seelsorge, beim Kirchenkaffee, in den alltäglichen Begegnungen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal ganz prägnant gesagt, ein nicht ganz einfacher Satz, aber das schaffen wir. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Ich lese es nochmals. Der Christus im eigenen Herzen, also meine eigenen christlichen Überzeugungen, das, was ich als Glaube in mir als Ressource habe, das ist schwächer als das Wort, das mir der Bruder sagt. Jener ist ungewiss, nämlich das in mir selber. Das, was der andere mir aber sagt, das ist gewiss. Und ich glaube, dass jeder in seiner Biografie solche Momente sofort aufzählen kann, wo er merkt, oh, das war, da war ich nicht mehr sicher, ob das stimmt. Ist mir jetzt wirklich vergeben? Stimmt es, dass Gott mich liebt? Und wenn diese Zweifel kommen, dann merkt man, das eigene Herz ist zu verwirrt, zu unsicher ist meine Erkenntnis, zu wankelmütig meine Seele. Deshalb brauche ich, dass mir das Wort gesandt wird, dass es mir wieder jemand sagt. Deshalb brauche ich es als Pastor, dass mir jemand das Wort sagt. Und deshalb brauchen wir einander in der Gemeinde, dass wir uns dieses Wort sagen. Ich brauche dich, damit du mir das Wort Christi sagst, das mir hilft. Und du brauchst mich, damit du durch meine Worte die Stimme Christi hören kannst. Welches sind denn die Worte, die Christus uns sagt? Eine ganz kleine Auswahl. Dir sind deine Sünden vergeben. Matthäus 9, Vers 2. Dein Glaube hat dir geholfen. Matthäus 9, 22. Komm und folge mir nach. Matthäus 19, 21. Kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, ich will euch Ruhe geben. Matthäus 11, 28. Was unmöglich ist bei Gott, was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Lukas 18, 27. Und das Wort der Gnade. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott sendet sein Wort und es macht heil. Heute. Er sendet es zu dir. Empfange es und traue ihm zu, dass es dich, den Geplagten, aufrichtet. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Opfer des Dankes sollen sie darbringen und jubelnd seine Werke verkünden. Wir kommen zur letzten Strophe. Lies sie uns.
Die auf Schiffen das Meer befuhren, Handel trieben auf mächtigen Wassern. Sie sahen die Werke des Herrn und seine Wunder in der Tiefe. Er sprach und ließ einen Sturmwind entstehen, der hoch seine Wellen türmte. Zum Himmel stiegen sie empor, sanken hinab in die Fluten und ihre Seele verging vor Qual. Sie tanzten und schwanken einem Betrunkenen gleich und alle ihre Weisheit wurde zunichte. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihrer Bedrängnis. Er machte den Sturm zur Stille und es schwiegen die Wellen. Da freuten sie sich, dass es still geworden war, und er führte sie zum ersehnten Hafen. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes und ihn loben im Kreis des Alten.
Gott schenkt dem Bedrängten Ruhe. Wir sind im vierten Abschnitt nach Vers 3. Nicht etwa jetzt der Süden, weil wenn man so rein von den geografischen Himmelsrichtungen her denken könnte, sondern genannt ist hier das Meer. Das Meer steht in der Bibel nicht nur für das Meer, an dem man baden kann und das einen schönen Strand hat und auf dem man herumfahren kann, sondern das Meer steht auch für die Chaosmächte der Welt. Deshalb heißt es dann am Ende in der Offenbarung, es gibt kein Meer mehr. Das heißt, das ganze Chaos ist von Gott beseitigt. Das Meer ist der gefährliche Ort. Man muss dazu wissen, dass das Volk Israel keine Seefahrergeneration oder keine Seefahrerkultur hatte. Also die hatten furchtbare Angst vor dem Meer. Wenn die was brauchten, dann hat man die von Sidon und Tyrus geholt und die Ägypter, die waren auch okay, aber die Israeliten selber haben keine Schiffe gebaut oder wenn, war das immer ein fürchterliches Desaster. Also das war nicht so ganz Alingi-mäßig so. Ja, vielleicht ist das auch ein Desaster. Aber auf jeden Fall widerspiegelt sich hier die Erfahrung, dass dieses Volk Israel das Meer fürchtet und die Unsicherheit des Meeres auch fürchtet. Da gibt es manche Stürme. Ist es nicht auch ein gutes Bild für unsere Zeit? Da geht manches drunter und drüber, empor und wieder hinab in die Fluten und die Seelen vergehen vor Qual. Man hat keinen festen Boden unter den Füßen, keinen Punkt im Meer, an dem man sich mehr orientieren kann. Es geht von Wellenberg zu Wellental und wieder zurück. Es ist das Bild einer orientierungslosen und unsicheren Zeit. Sehr postmodern, sehr aktuell. Einen Moment lang mag das extrem spannend sein. Man kann von X zu Y hüpfen und da was genießen und sich freuen und sagen, wow, ja, super, auf und ab. Aber auf die Dauer macht es kaputt. Alle ihre Weisheit wurde zunichte. Ist das deine Bedrängnis? Dass du merkst, dass in dieser Vielfalt des Lebens du eigentlich zerrissen bist, dass keine Mitte mehr da ist, dass du keinen Hafen mehr hast, wo du landen kannst, dass es nicht mehr ruhig ist, dass es keinen Boden mehr gibt unter den Füßen, dass du hin und her getrieben bist vor der Wellenflut unserer Zeit und dort, wo es etwas mehr spült, dort treibt es sich dann auch hin. Dann schrei zum Herrn in deiner Not, denn das ist die Gnade, dass er die Stürme kennt und die Macht hat, sie zu stillen. Jesus hat es getan, ganz wörtlich auf dem See Genezareth. Wenn wir das in dem Zusammenhang mit diesem Psalm lesen, wird auch sofort deutlich, dass Jesus dort nicht nur ein Wunder gemacht hat und der See jetzt gerade wieder ruhig ist, sondern dass er sich erwiesen hat als der, von dem hier die Rede ist. Und dass sich dort auf dem See Genezareth erfüllt hat, was hier in diesem Psalm verheißen ist. Denn in Christus findet man die Mitte des Lebens. Er schenkt die Ruhe, die in den Stürmen des Alltags sonst nicht zu finden ist. In ihm findet die aufgescheuchte Seele den inneren Halt. Mitten im aufgewühlten Meer schenkt er die Ruhe. Und dann lohnt es sich auch, diese Zeiten zu genießen, in der uns Jesus auch mal in den Hafen führt und es etwas ruhiger wird. Die Ruhezeiten auch im Alltag einzuplanen, wie das Volk Israel getan hat mit dem Sabbat, wie wir es tun mit dem Sonntag, der Versammlung der Gemeinde, aber auch am Tag durch und in der Woche und im Jahr. Diese Momente der Ruhe, in der wir uns auf den konzentrieren, der Ruhe schenken kann. Strophe 1. Gott sättigt den Hungrigen. Die Erfahrung der Wüste. Strophe 2, die Erfahrung beim Sonnenuntergang im Dunkeln. Gott befreit den Gefangenen. Die Erfahrung in Strophe 3, die Not, die von Norden herkommt und die Zusage, Gott heilt den Geplagten. Und die Strophe 4, die Stürme des Meeres und die Zusage, Gott schenkt den Bedrängten Ruhe. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes und ihn loben im Kreis der Alten. Die letzte Strophe fällt aus dem Rahmen. Ihr merkt, diese Wiederholungen kommen nicht mehr vor. Die letzte Strophe beschreibt die Souveränität Gottes. Wir hören sie, ich sage da noch 2, 3 kurze Worte dazu, Sandra liest sie uns.
Er machte Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürstendem Ödland, fruchtbares Land zur salzigen Steppe, wegen der Bosheit derer, die darin wohnten. Er machte die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen. Dort siedelte er Hungernde an und sie gründeten eine Stadt, in der sie wohnen konnten. Sie besäten Felder und pflanzten Weinberge und erzielten reichen Ertrag. Und er segnete sie und sie mehrten sich sehr, auch an Vieh ließ er es nicht fehlen. Die Zahl aber nahm ab und sie mussten sich beugen unter der Last von Unglück und Gram. Der Verachtung ausgießt über Edle, ließ sie umherirren in wegloser Öde. Den Armen aber schützt er vor dem Elend und seine Sippen machte er einer Herde gleich.
Danke herzlich allen Leserinnen und Lesern, die so beigetragen haben. Diese letzte Strophe beschreibt Gottes Macht über die Schöpfung und Geschicke des Lebens. Über die Schöpfung, Fruchtbares wird dürr, Dürres wird fruchtbar. Über die Geschicke des Lebens, er erniedrigt und er erhöht. Die Souveränität Gottes ist aber nicht willkürlich, sondern sie ist an Gottes Liebe und Gnade gebunden. Deshalb ist in diesem Psalm eingebettet in das gnadenvolle Handeln Gottes. Gott setzt seine Macht uns zum Wohl ein. Gott setzt seine Macht ein zur Erlösung aus der Hand der Feinde. Er setzt sie ein, um Hungrige zu sättigen, um Gefangene zu befreien, um Geplagte zu heilen und um Bedrängten Ruhe zu geben. Deshalb sind wir eingeladen, auf die Gnadenerweise des Herrn zu achten. Das ist die Aufforderung in den letzten beiden Versen. Lasst uns diese gemeinsam lesen. Die Aufrichtigen sehen es und freuen sich. Alle Bosheit aber muss ihren Mund schließen. Wer ist weise? Der merke sich dies und achte auf die Gnadentaten des Herrn. Lass uns beten. Herr, wir preisen dich für deine Gnade. Und jetzt sind wir vor dir. Als Menschen, als Männer und Frauen, als Junge und Alte. Und du kennst unser Leben. Du weißt, wo wir bedrückt sind, wo wir Bedrängnis erleben, wo wir innerlich hungrig sind, wo wir uns in selbstverschuldete Abhängigkeiten gebracht haben. Du kennst die Fesseln, die uns binden. Du kennst die Not, die uns plagt. Du kennst das Umhergetriebensein in unserem Alltag und der Wunsch nach Ruhe. Und so schreien wir zu dir, Herr, erbarme dich über uns, hilf uns, lass deine Gnade neu über uns erstrahlen. Wir vertrauen darauf, dass du die Macht hast, dass du mehr als genug gibst, dass dein Wort heilt. Und so bleiben wir noch einen Moment in der Stille vor Gott, sodass du ihm direkt sagen kannst und auch konkret sagen kannst, was deine Bedrängnis ist und zu ihm schreien kannst. Preis den Herrn, denn er ist gut. Ewig währt seine Gnade. Amen.